denken. Ich weiß nicht, ob ihr Derek Prince kennt. Ich finde, der hat in einer Predigt mal was sehr Cooles gesagt, wo er über die Schätze in der Bibel redet. Und ich möchte über einen Schatz reden, den ich da gefunden habe. Und den kennt ihr wahrscheinlich auch, diesen Schatz. Aber es gilt natürlich nicht nur zu wissen, wo der Schatz liegt oder dass es diesen Schatz gibt. Es gilt ja auch, ihn auszubuddeln. Und ja, darüber möchte ich heute reden. Und es geht um eine Bibelstelle, die ihr wahrscheinlich schon an der einen oder anderen Wand mal gesehen habt oder auf einem Poster oder so. Es ist sehr berühmt, vor allem in Englisch, glaube ich. In Psalm 46, Vers 10 bzw. 11. Und da steht, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Und im Englischen, be still and know that I'm God. Also, ist sehr, also wird sehr gerne irgendwo aufgehangen. Ich glaube, bei Gertix, da hängt der auch an der Wand irgendwo. Der Bibelvers, bin ich mir ziemlich sicher, bei dem Regal. Bei uns hing der auch mal, ja. Und genau, ich möchte über die beiden Teile reden. Das ist ja eigentlich zweiteilig, also seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Dann möchte ich erst auf den ersten Teil eingehen, dann auf den zweiten. Aber ich will vorher natürlich gerne eben beten. Ich danke dir, Herr, dass wir hier gemeinsam sein dürfen und dein Wort suchen dürfen und dass wir wissen dürfen, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Ich bitte dich, dass du durch mich sprichst, dass du die richtigen Worte in meinen Mund legst und dass du ja etwas in unseren Herzen bewirkst, was uns einfach näher zu dir bringt und unsere Liebe für dich, unser Feuer für dich schürt. Danke, Herr. Amen. So, seid still. Da muss ich mal denken, also es ist ja ein Befehl von Gott oder Befehl, eine Empfehlung würde ich eigentlich so sagen. Seid still. Und dann musste ich auch direkt dran denken, dass Klaus jetzt gesagt hatte, heute Morgen mit Adam, also, dass wir geschaffen sind, um eine Beziehung mit Gott zu haben. Und das Stille sein, wieso das überhaupt wichtig ist für uns. Und ich glaube, dass wir still vor Gott sind, wenn wir zum Beispiel an Elia denken. Der war ja dann einmal in der Wüste und dann sagt, okay, jetzt, ich habe die nicht nochmal durchgelesen, aber da sagt Gott ja zu ihm, dass er zu ihm sprechen wird, glaube ich, und dann ist Elia in der Höhle und dann kommt erst dieser gewaltige Sturm, dann kommt ein Feuersturm, Donner und so weiter, es kommen so gewaltig laute Sachen und dann steht immer da drin, aber Gottes Stimme war da nicht drin oder Gott war nicht drin. Und dann kommt so ein sanfter Wind und dann fällt Elia, ich glaube, er sagt, weh mir, ich muss sterben quasi wegen Gottes Gegenwart, sodass Gottes Stimme in diesem sanften Wind war. Und das ist so interessant zu wissen, wenn wir Gott hören wollen, wie wichtig es ist, still zu sein. Und wenn wir diese Beziehung haben, ich glaube, wenn man wirklich immer mehr versteht, dass wir eine Beziehung zu Gott haben, dann kann man das sehr viel aus den weltlichen Beziehungen lernen, finde ich. Ich in meiner, ich bin ja verlobt mittlerweile, ist jetzt, ich habe jetzt auch meine Erfahrungen gesammelt ein bisschen, habe natürlich dann auch Dinge gelernt. Und Frauen sind auf jeden Fall auch anders als wir Männer, würde ich einfach mal so in den Raum werfen. Ja. Und eine Sache, die ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, dass also zumindest bei Nora, die braucht auf jeden Fall bei vielen Dingen mehr Zeit. So zum Beispiel, wenn mich was bewegt, ich bin gut darin, über meine Gefühle zu reden. So. Das heißt, wenn mich was beschäftigt, dann fragt Nora, was ist los? Und meistens sage ich es ihr dann fast direkt. Wenn es aber andersrum ist und ich merke, dass Nora was beschäftigt, dann weiß ich, dass ich mir jetzt erstmal wahrscheinlich 3-4 Stunden für einen Anruf freischaufeln muss, um irgendwann auch darüber reden zu können. Weil es ist einfach so, wenn ich mit Nora, also wir haben ja eine Fernbeziehung und wir telefonieren immer öfters und wenn wir eine Woche lang jedes Mal am Abend zum Beispiel nur eine halbe Stunde telefonieren würden, wüsste ich, dass da wäre was, was zwischen uns stehen würde. So, weil wir nie richtig geredet hätten. Und, also, das ist jetzt einmal eine praktische Erfahrung, die ich gemacht habe. Und zum Beispiel, wenn ich auch was, ja, mich blöd verhalten habe oder so und das vielleicht gar nicht weiß oder ich weiß es und ich will darüber reden mit Nora, aber dann dauert das einfach. Wir müssen erstmal einfach so reden und dann nach einer Zeit, auf einmal so nach 2 Stunden manchmal, dann auf einmal sagt Nora so, was los ist, das kommt hoch, wir können darüber reden und ich merke danach richtig, wie so dieser Frieden in die Beziehung kommt. Und das ist wirklich was ich auch, also wo ich so viel für meine Beziehung mit Gott gelernt habe, wo ich einfach gemerkt habe, also es ist natürlich wichtig, auch sich kurz Zeit zwischendrin zu nehmen für Gott, also dass man das macht, aber im Endeffekt, wenn wir wirklich sehen, dass wir mit Gott eine Beziehung haben, dann Gott will ja eine viel tiefere Beziehung als nur, dass wir einmal zu ihm kommen und sagen, ey Gott, bitte hilf mir dabei, das ist schwierig, so, du bist mein Herr, und geht man wieder so. Das ist natürlich auch wichtig, aber wenn wir verstehen, dass wir eine Beziehung haben, wenn wir uns vorstellen, dass Gott mit Adam, also der ist ja durch den Garten gelaufen und dazu sind wir geschaffen, dass, also Adam ist ja wirklich so, wie er am Anfang geschaffen war, das war ja der Plan von Gott, dass wir zusammen mit ihm Gemeinschaft haben. Im 1. Korinther 1, Vers 9, da steht auch, dass wir geschaffen sind, um Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Und die Stille ist da so wichtig, weil ja, es gehört auch dazu, natürlich jemanden kennenzulernen. Und wenn es ums Kennenlernen beispielsweise geht, da würden wir wahrscheinlich auch zustimmen. Man kann sehr viel über eine Person lernen, das heißt aber nicht, dass man sie persönlich kennenlernt. Und da denke ich auch zum Beispiel, das Bibellesen ist natürlich extrem wichtig. Was wir wissen über Gott, das steht hier drin, aber es ist auch die Frage, wie man die Bibel liest. Weil es gibt viele Atheisten auch zum Beispiel, also ich habe da mal, Penn Jillette, glaube ich, heißt oder so, und der hat auch sehr viele interessante Zitate, auch, also er ist Atheist, aber so als Christ, weil er hat zum Beispiel auch mal gesagt, wie sehr muss man einen Menschen hassen, dass man glaubt, dass ewiges Leben möglich ist und man erzählt es keinem. So, also es war seine Idee, also er glaubt halt nicht an ewigen Leben, aber wenn du wirklich dran glaubst, wie kannst du nicht den anderen Leuten davon erzählen? So fand ich auch sehr interessant. Aber der hat zum Beispiel auch die Bibel 4, 5 Mal durchgelesen. So, der weiß sehr viel über den Gott der Bibel. Aber er kennt ihn ja nicht persönlich. Und das ist, glaube ich, wirklich was, wo auch dieses Stillsein dazukommt. Wenn man jetzt zum Beispiel im Römerbrief dann liest, dass wir Gott Papa nennen dürfen. So, kann man lesen und dann liest man den nächsten Vers und liest weiter. So, dann wissen wir das natürlich, okay, wir dürfen Gott Papa nennen. Aber wenn man das wirklich, also diesen Vers, da kann man sich erstmal eine Stunde, na, wahrscheinlich noch mehr, also wir kommen gleich ja noch dazu, zum zweiten Teil erkennt, dass ich Gott bin, aber dass wir Gott Papa nennen dürfen, erstmal, was da drin steckt, was das bedeutet für uns, das können wir nicht einfach nur durch einmal kurz drüber lesen, wirklich verstehen, so, um Gott wirklich kennenzulernen, nicht nur Dinge über Gott zu wissen, sondern Gott kennenzulernen, gehört es dazu, dass wir still sind und uns Zeit nehmen vor Gott, auch für einzelne Verse in der Bibel. Genau, und das ist zum Beispiel die, wenn ich jetzt zum Beispiel alle, ich frage Noras Freunde, ob die mir was über sie erzählen können. Ich probiere alles auf Social Media über sie herauszufinden, aber ich frage sie nie irgendwas über sie. So, dann ist ja auch das komisch, dann kann ich die Dinge über sie in Erfahrung bringen, aber ich lerne sie ja nicht wirklich kennen. So, das ist ja, das ist einfach ein großer Unterschied. Das gehört ja beides dazu. Und ich glaube auch, so ist es nicht umsonst, dass so oft die Analogie zwischen Braut und Bräutigam auch verwendet wird, wie innig die Beziehung auch ist, die wir mit Gott haben. Und Gott will mit uns reden. Ich finde das mal so interessant, dass, wenn man sich das vorstellt, so, dass wir quasi ein Baby wären und dann ist da Gott und man kennt das ja von Eltern, wie sehr die das Wort Mama oder so, einfach von den Lippen, also die sehen sich ja wirklich danach, sodass da einfach Worte aus diesem Mund zu ihnen als Elternteil gerichtet kommen. Und ich glaube, so ist es auch oft bei Gott. Gott wartet da nur und er sehnt sich danach, dass wir zu ihm sprechen, so wirklich. Ja, und das ist ja was anderes, zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach weggehe und sage einfach, ciao Papst, oder wenn ich zu Papa gehe, ich nenne ihn immer Papst, das ist mir einfach, aber oder ich rede mit Papa und sage ihm, wo ich hingehe und frage, was er noch macht und dann gehe ich oder so. Das ist ja schon ein riesiger Unterschied. Es ist besser als gar nichts zu machen, natürlich einfach nur Ciao zu sagen, aber wenn ich wirklich meine Beziehung mit Papa pflegen will, dann will ich ja auch Quality Time mit dem Mama, also mal richtig mit ihm reden. Und ja, Gott will wirklich mit uns reden, das sehen wir doch, dass er eine Beziehung mit uns will. Das ist so wichtig, das zu verstehen, wenn wir uns hinsetzen, dass es nicht so ist, dass Gott quasi jetzt, oh, der schon wieder, jetzt muss ich viel Zeit für den nehmen. So ist es, Gott sehnt sich wirklich danach, Zeit mit uns zu verbringen. Und es ist so wichtig, still zu sein, damit wir uns darauf fokussieren können. Also okay, das kommt auch noch, aber das ist, um Gott und uns geht, dass es um unsere Beziehung geht. Es geht nicht nur um uns selbst. Und ich habe die Erfahrung einfach gemacht, wenn ich nicht still bin, dann merke ich einfach, wie diese Beziehung zwischen Gott und mir viel mehr auf mich fokussiert ist, weil ich einfach nur eben das sage, was ich sagen will und dann war es das. Ja. Und Papa, der sagt immer gerne, dass Gott ein Gentleman ist. Und ich glaube, das ist auch oft so, wenn Gott zu uns sprechen will, Gott spricht immer. Und es ist oft so, dass er einfach nur zuhören muss. So, wer Ohren hat, der höre. Und Gott tritt auch manchmal Türen ein, komme ich auch noch drauf ein, aber es ist meistens besser, wenn man vorher zuhört. Ja. Genau, und bezogen auf das Seid still, da gibt es einen Vers, der mich sehr bewegt hat oder der mich sehr gesegnet hat. Und zwar Jesaja 30, Vers 15, auch einer, der öfters mal an der Hauswand hängt. Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr errettet werden. Im Stille sein und im Vertrauen läge eure Stärke, aber ihr habt nicht gewollt. Meistens ist dann nur der erste Teil davon, also meistens steht dann auf diesen Bildern, durch Umkehr und Ruhe werdet ihr errettet, im Stille sein und im Vertrauen liegt eure Stärke. Kann man jetzt natürlich, also kommt auf den Kontext drauf an, aber es ist im Endeffekt die Wahrheit, was da drin steht. Und es ist so interessant, dass da auch Ruhe und Umkehr zusammengehört. Also das zu verstehen, dass Umkehr und Ruhe, das ist, ja, man muss immer beides zusammen haben. Und ich denke, da ist so der Punkt, ist richtige Umkehr ohne Ruhe, das spüre ich einfach, das ist manchmal gar nicht so wirklich möglich, würde ich sagen. Also, das ist ein bisschen weit hergeholt, aber der Punkt ist einfach, wir können mit unseren Lippen ja etwas sagen, aber unsere Wege gar nicht ändern. Weil ich glaube, es war damals auch zum Beispiel so, dann die Israeliten, vielleicht dachten die dann, zum Beispiel mit den Opfern, so den kann ich übers Ohr, über den Tisch ziehen quasi oder den anlügen. Ich weiß, fürs Lügen oder für die Sünde muss ich das Opfer bringen, aber mein Profit ist höher oder so. Und dann kann es so sein quasi, ja, ich kann ja umkehren quasi durch das Opfer, so dann ist das wieder gut. Aber es ist ja gar keine wirkliche Umkehr so, sondern das ist ja einfach dieses Oberflächliche. Und ich glaube, das kann mit uns auch passieren, wenn wir einfach manchmal nur sagen, ja, Herr, tut mir leid, und wir machen einfach weiter. Dann ist die Frage, kehren wir wirklich um? Es ist natürlich gut, dass wir es mit den Lippen bekennen, aber ich glaube einfach, da ist die Ruhe so wichtig, um uns wirklich zu fragen, ob wir wirklich jetzt zu Gott umkehren wollen, ob wir bereit sind, unsere Wege niederzulegen. Und ja, genau, weil ich habe das in meiner Beziehung mit Gott das auch schon öfters gehabt, dass etwas zwischen mir und Gott stand und das kam entweder hoch, weil ich irgendwo in Stille saß und dann wusste ich auf einmal, was habe ich auf einmal angefangen zu heulen. Ich wusste einmal nicht wieso. Ist auch ganz komisch. Aber dann kam das hoch und ich habe wirklich gemerkt, wie sehr ich Gott widerstrebt habe, wie sehr ich gegen ihn rebelliert habe. Und das kam auch erst durch die Ruhe hoch. Und da muss ich auch denken, es ist so die stille Zeit, die man haben kann. Manchmal ist da gar nicht der Raum für Gott, also manchmal gibt man Gott gar nicht den Raum, eins zu überführen. Da muss ich zum Beispiel an David denken. Der hat ja mit Bathsheba auf jeden Fall klar gesündigt, dass wir da genau gewusst haben. Und ich glaube zum Beispiel, dass er wahrscheinlich trotzdem Gott gepriesen hat und gesungen hat oder so. Aber die Frage ist, wieso musste dann Nathan kommen, quasi von außen und ihm erstmal das sagen? So, David wusste ja genau eigentlich, dass es nicht richtig war. Und ich glaube einfach, dass es bei sowas ist, dass wir manchmal, wenn wir nicht wirklich in Ruhe und Stille vor Gott kommen, dass wir so die unangenehmen Dinge, was Mama auch gesagt hatte mit dem Hecke schneiden, aber dass so diese unangenehmen Dinge, die wollen wir gar nicht aufbringen. So, wir wollen gar nicht überführt werden. Es gibt da jetzt muss ich die Stelle erstmal finden, aus einem Buch von C.S. Lewis, da geht es um das C.S. Lewis kennt ihr wahrscheinlich von Narnia zumindest, also der Autor von Narnia war ein schlauer Mensch aus Großbritannien. Und hier geht es darum, dass er, also der heißt, das Buch heißt Briefe an einen Unterteufel. Da geht es quasi um den Feind und wie er versucht, uns Menschen quasi davon abzubringen, mit Gott zu leben oder für Gott zu leben. So, jetzt muss ich überlegen, oder was war? Jetzt habe ich meinen Gedankengang gerade verloren. Das war das Letzte, was ich gesagt habe, Klaus. Du hast über den Unterteufel. Ja, aber davor, ich meine, bevor ich das erklärt habe, mit den Gedanken. Ah, genau, ja. Mit der Reue quasi. Weil hier zum Beispiel sagt er, lass ihn alles tun, nur nicht handeln. Also er redet vorher über die Reue quasi, dass eine Person Reue empfindet. Ach okay, das war gar nicht das, was ich eigentlich lesen wollte. Voilà, Mist. Ich hätte es doch genauer organisieren müssen. Ich habe ich es jetzt nicht mehr gefunden. Genau, hier. Er wünscht, also es geht darum, dass er quasi es schaffen soll. Okay, wenn aber der Gedanke an ihn auch noch bedeutet, dass ihn dabei eine undeutliche Wolke halb unbewusster Schuld deutlicher sichtbar und spürbar wird, dann steigert sich dieses Widerstreben um das Zehnfache. Also es geht darum, dass wir quasi ein kleines Widerstreben gegen Gott haben, wegen einer Sünde, die bei uns im Herzen ist. Und dass dieses Widerstreben irgendwie immer stärker wird, weil es nur halb unbewusst ist. Es kommt quasi nie ganz auf und es steigert sich immer mehr. Und dann schreibt er, sie hassen dann jede Vorstellung, die an ihn erinnert, so sehr, wie Leute in finanziellen Schwierigkeiten den Anblick eines Scheckbuches hassen. In diesem Zustand wird ein Patient, also so nennt er dann quasi diese Person, die der Verführer dann quasi von Gott wegbringen soll. In diesem Zustand wird dein Patient zwar seine religiösen Pflichten nicht vernachlässigen, aber er wird ihrer mehr und mehr überdrüssig werden. Er wird im Voraus so wenig wie möglich und nur anstandshalber daran denken und sie, sobald sie erfüllt sind, schnellstens vergessen. Und ich muss sagen, sowas, also als ich das gelesen hatte, das hatte mich schon überführt, weil ich kenne auch sowas quasi, so Dinge, wo ich weiß, eigentlich soll ich die loslassen, aber ich habe keine Lust. Dann bete ich zwar, weil ich weiß, ich sollte beten, aber ich nehme mir irgendwie auch nicht genug Zeit, um mich wirklich überführen zu lassen. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist und dass das auch so damit drinsteckt, dass wir still sein sollen vor Gott, um uns wirklich von Gott überführen zu lassen, von dem Heiligen Geist. Und das ist einfach, wie ich, es ist wirklich manchmal, finde ich, sehr schmerzhaft und herausfordernd, aber da erfahren wir wirklich Gottes Freude, Gnade und Liebe drin. Ja. Genau, und dann gibt es auch im Psalm 37 noch die Stelle, sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Und da denke ich auch, Geduld ist sowas Wichtiges, wenn wir still sind vor Gott, weil ich kenne das zum Beispiel auch, dass man sitzt dann da 5 Minuten oder 10 Minuten, ist einfach still und es ist gefühlt, es gibt gefühlt keine größere Herausforderung, als gerade einfach nur still da zu sitzen. So, alles ist besser als das. aber da wirklich, ja, auch das durchzuringen und still zu sein, bis Gott, also bis man wirklich auch zu Gott durchdringt. Und ich denke, wenn wir überlegen, was passiert bei Leuten, die nicht auf Gott gewartet haben, da sieht man das zum Beispiel beim goldenen Kalb, die haben direkt es richtig verbockt, als Mose dann noch steht mit den 10 Geboten. Oder Saul, finde ich, der ist noch das beste Beispiel. Weil der, als der, genau, der sollte, also der wollte in den Krieg ziehen und sollte was opfern, aber Samuel, der Prophet, sollte kommen und das opfern und deswegen sollte Saul auf den warten, aber der kam nicht pünktlich und hat Saul das einfach weggemacht, weil er das selbst geopfert, weil er gemerkt hat, dass die anderen, die Soldaten, die sind weggegangen von ihm und er hatte dann Angst, dass die alle gehen und hat dann selbst geopfert. Und da hat Gott ihm gesagt, dass er dann hat Gott sein Königtum entrissen, oder war es schon vorher? Ich bin mir gar nicht sicher. Aber es war auf jeden Fall ein großer Fehler. Und wenn wir auf Gott warten, dann sieht man zum Beispiel, was bei David war. Weil David, der hat sowieso es angenommen und hat aber auf Gottes Zeitpunkt gewartet. Er hat einfach Gott vertraut, dass er das also Königtum bekommen wird. Aber wir sehen einfach in dem ganzen Buch Samuel, David hat nie versucht, Saul zu stürzen. Kein einziges Mal. Also es war nie so, dass er darauf aus war. Und Saul, der hatte von Anfang an, das ist so interessant, ob wir akzeptieren, was Gott uns sagt. Weil, wenn wir überlegen, Saul wurde gesagt, dass er der König ist. Und am Anfang, Saul hat sich nicht als würdig gesehen. Und das ist ja eine gute Einstellung. Aber das Problem ist, dass er Gott nicht vertraut hat, als Gott gesagt hat, du, also ich habe dich als König erwählt, du bist würdig, weil ich es dir sage. Aber wir sehen einfach, wie Saul immer Angst hatte vor den Leuten. Er hatte Angst, seine Beliebtheit quasi zu verlieren. Das war dann auch, als er den Bann vollstrecken sollte. Da wollten dann seine Soldaten aber nicht alles umbringen, also die ganzen Tiere und Reichtümer, und haben es deswegen nicht gemacht. Dann sagt Saul auch, dass er Angst hatte, dass seine Leute dann gegen ihn quasi meutern. Ja. Und das ist einfach der Punkt, dass Gott hat ihm im Endeffekt das entzogen, weil er nicht darauf vertraut hat, dass Gott ihm wirklich dieses Königtum gegeben hat. Er dachte immer, er müsste selbst noch was zutun. Bei David zum Beispiel sehen wir, dass im Endeffekt das Warten hat ihn, also darüber hatte ja Philipp geredet, Philipp Asamoah, dass er quasi in dieser Zeit vorbereitet wurde auf seinen Dienst. Und ich denke auch, dass wir im Stillsein und warten sollen. Genau. Und noch zuletzt zu dem ersten Teil von dem Vers, also genau, in Jesaja 33, Vers 15, da stand ja auch, also durch Ruhe und Umkehr könntet ihr errettet werden, im Stillsein und im Vertrauen läge eure Stärke. Da finde ich das so interessant, weil Gott ist ja unsere Errettung und Gott ist auch unsere Stärke. Und dann finde ich es so interessant, also ich hatte das zumindest so diesen Gedanken, so in Umkehr und Ruhe, da finden wir Gott. Und im Stillsein und Vertrauen finden wir auch Gott. So, das ist unsere Stärke und da finden wir Gott drin. Also Gott ist da und er sagt auch, im Vertrauen liegt unsere Stärke. Also ich glaube, das ist auch sowas, umso mehr wir Gott vertrauen, umso mehr hilft er uns auch, ihm zu vertrauen. Es geht immer weiter. Ja. Und das Interessante ist, also ich wusste schon vor langer Zeit, das ist bestimmt 2 Monate her, als ich die Predigt vorbereitet hatte am Anfang. Und da wusste ich erst noch, dass ich über diesen Vers reden wollte, wegen dem seid stille. Und dann war ich joggen und ich habe gemerkt, dass ich beim Joggen sehr gut nachdenken kann. Also es ist für mich gewillt auch eine stille Zeit mit Gott. Und am Anfang habe ich da sehr viel Musik gehört, aber also dann konnte ich trotzdem gut nachdenken. Aber dann habe ich angefangen immer wieder beim Laufen, da hatte ich irgendwie so einen Eindruck, dass ich meine Kopfhörer abnehmen soll, habe ich das gemacht, dann habe ich die so neben mir hergetragen beim Joggen. Aber dann hatte ich da habe ich so intensiv Gottes Gegenwart auch gespürt, dass er zu mir gesprochen hat. Und dann war es für mich richtig so, ich dachte mal, seid still und erkennt, dass ich Gott bin, dass es eigentlich so bedeutet, du sollst still sein und dich auf Gott fokussieren, quasi über Gott nachdenken. Aber der Punkt ja, erkennt, dass ich Gott bin. Das ist ja, wer ist, also Gott, er hat die Welt geschaffen. Der Schöpfer der Welt. Also wir sollen still sein und erkennen, dass wir gerade in der Gegenwart des Schöpfers der Welt sind. Also diese Dinge, die wir lesen in dem Buch, die kommen von dem Schöpfer der Welt. Und dann dachte ich auf einmal, oh Mann, das ist eigentlich ein Witz, dass wir über was für Dinge wir uns Gedanken machen, wenn wir wirklich erkennen, dass Gott Gott ist. Und ich fand, da wurde einfach alles andere so klein. Und dann gibt es auch sehr viele coole Geschichten, auch aus Samuel zum Beispiel, wo Jonathan, also der Sohn von Saul, der wollte den Wachposten von den Philistern überfallen oder zumindest dahin gehen und die hatten keine Waffen, also weil die Philister denen die ganzen Schmieden da kaputt gemacht hatten oder so in die Richtung. Und dann sagte Jonathan zu seinem Waffenträger, genau, ob er damit hingehen würde. Und die waren halt zu zweit und da waren, glaube ich, 20 oder 30 Philister sowas in die Richtung. Und dann sagt Jonathan, bevor er dahin geht, dem Herrn ist es kein Hindernis, durch viel oder wenig zu helfen. Und das auch zu wissen, also wenn wir erkennen, dass Gott Gott ist, zu wissen, dass Gott braucht nicht viel oder wenig. Also Gott will einfach nur, dass wir seinem Willen gehorchen. Das ist auch zum Beispiel, David hat ja nichts. David war so ein Schafhirte. Sein Vater war vielleicht, ich weiß nicht, ob der viele Schafe hatte oder wenig, aber David war niemand, der König werden würde. Und doch hat Gott ihn auserwählt, so. Er hat da wenig genommen. Bei Saul zum Beispiel, er war sehr groß und so hatte, also es gibt einfach völlig verschiedene Dinge, mit denen Gott einfach alles machen kann. Also egal, was du Gott bringst, egal, was du hast, was du bist, Gott, es ist kein Hindernis, durch dich Dinge zu tun. Gott will das gerne. Und auch dann, als David gegen Saul kämpft und, Goliath. Und er dann sagt, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, also Herrscher der Welt. Das ist auch so der Punkt, weil wenn wir wirklich verstehen, David hat es ein bisschen verstanden, er wusste, das ist der allmächtige Gott, so, wenn das sein Wille ist, und David wusste, dass es sein Wille ist, weil er Gott verspottet hat, der wusste aber, es ist völlig egal, ob ich jetzt nur eine Schleuder habe oder, also er hat vorher die Rüstung angezogen, hat nicht gepasst. So, er wusste, es ist egal, ob ich jetzt in der ganzen Ausrüstung komme oder nur mit einer Schleuder. Gott kämpft für mich, der allmächtige Gott, für den wird ja diese Rüstung und diese Lanze mit, ich weiß nicht, da steht immer, wie schwer dieser Speerspieß war. aber das ist einfach kein Hindernis für Gott. Und in Römer 8 steht ja auch, ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und wenn wir diesen Vers zum Beispiel haben, das ist auch sowas, da kann man so drüber hinweglesen. Aber wenn wir das kombinieren, dass wir erkennen, dass Gott Gott ist. Und dann... Ich kann was trinken. Kein Problem, ja.
Jetzt, wo du was trinkst...
Oh, hat die Geräusche gemacht?
Ja.
Viel? Hat es generell gesummt oder was?
Nein, alles okay.
Also okay? Gut. Genau, wenn wir das beides zusammen haben, wenn da wirklich steht, Gott ist für uns. So, und ich glaube einfach, also ich habe einfach die Erfahrung gemacht, wenn ich nicht still über diese Verse nachdenke, so, dann kann ich das gar nicht so verinnerlichen, weil das sind solche verrückten Sachen eigentlich, dass wir Gottes Kinder auch sein sollen. Mein Papa zum Beispiel sagt das auch, Papa ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber der sagt auch, manchmal habe ich es immer noch, dass ich das so schwer, also so schwer verständlich finde, dass ich Gottes Kind bin und Gott, so Gott einen liebt. Ne? Also sage ich richtig, ne?
Ja,
so, genau. Genau, so, das sind ja Dinge, so die das sind so unglaubliche Wahrheiten, so unglaubliche Aussagen, die wir nur ein bisschen mehr verstehen können, wenn wir uns wirklich die Zeit nehmen, auch darüber nachzudenken, das zu verinnerlichen. Ich meine, wir werden trotzdem nicht vollkommen sein im Endeffekt. Ich glaube, wir werden auch, solange wir hier sind, niemals vollkommen die Liebe Gottes verstehen. Aber immer mehr. Und dann hatte ich zum Beispiel das, wie ich beim Laufen, so, da hatte ich über diesen Vers einfach nachgedacht. Also ich hätte ihn einfach so vor mich hergemurmelt. Und auf einmal hatte ich so richtig, boah, erkenne, dass ich Gott bin. Das heißt eigentlich, dass wir einfach erkennen sollen, dass es der allmächtige Gott ist, mit dem wir da reden. Ja. Und da ist auch einfach der Punkt, wenn wir mehr verstehen, wer Gott ist, dann wird es viel einfacher, auch so zu leben, wie wir wissen, dass wir leben sollen und wie wir leben wollen. Also wenn man das wirklich versteht, Gott, wie die Gottesfurcht auch viel größer, dann versteht man viel mehr, wie sehr Gott Dinge verletzen. Und dann ist es zum Beispiel so, habe ich auch so erlebt, Dinge, die ich damals gar nicht loslassen konnte. Mittlerweile spüre ich richtig, wie das dann Gottes, also das ist Gott verletzt in dem Sinne, wenn ich sündige, weil es ist genauso dieses, wenn Gott ruft, wo bist du, Adam? Ne? Oder wo seid ihr? Ich weiß nicht mehr genau, was das war wortwörtlich. Aber das ist ja auch so ein Punkt, Gott wusste ja, wo die sind. Das ist ja nicht so, als wenn Gott echt keine Ahnung hat und erstmal suchen musste. So, es war vielmehr, wo bist du? So, dieser Schmerz einfach darin, zu sehen, okay, er hat sich von mir getrennt. So, ja. Genau, aber wenn wir wirklich verstehen, dass Gott Gott ist und verstehen dass, und glauben, dass Gottes Wort, also die Bibel Gottes Wort ist, dann sind das so viele wunderbare Versprechen, über die wir wirklich einfach in der Stille mehr nachdenken können und das wird unser Leben verändern. Ich möchte auch hier genau, weil es gibt eine Gefahr, was ich sehr interessant finde, weil es ist mir so aufgefallen, dass ich gelesen hatte, weil ich da nie so drüber nachgedacht hatte. Aber in Lukas 8, da geht es ja um den vierfältigen Acker, wie der, glaube ich, ja genannt. Und da geht es um den Samen, der unter die Dornen fiel. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen dahin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht. Und so der Punkt, die Freuden des Lebens, also das muss man sich auch überlegen, wenn wir was von Gott hören, das kann durch die Freuden des Lebens zerstört werden. Also das andere Sorgen, wissen wir, ist nicht gut. So Reichtum, da wird auch viel drüber geredet, aber auch die Freuden des Lebens. Und ich glaube, da ist auch wieder der Punkt. Dieses Zeitnehmen für Gott, das kann so schnell durch andere Dinge ersetzt werden. Und so unnötige Dinge teilweise. Also ich hatte das am Anfang des Jahres, also im Januar, da... Ja, in meiner Beziehung mit Gott hatte ich Schwierigkeiten, aber es war eine sehr eine Wüstenzeit, es war nicht so einfach. Und dann hatte ich mit einem Freund geredet und der hatte gesagt, also ich hatte ihn gefragt, wie der das mit dem Beten so macht, also aus Norwegen, das ist, der hat mich sehr viel im Glauben unterstützt. Und der hat dann erzählt, dass er, der hat dann einfach gesagt, dass er jeden Tag, glaube ich, eine Stunde oder eine halbe Stunde zumindest spazieren geht und dabei betet. Und dann meinte er auch zu mir, Herr Peter, weißt du, wenn du 7-mal die Woche eine Gebetszeit hast, dann sind dreimal davon auf jeden Fall gut. Und dann hat er gelacht und hat gesagt, jede ist gut, so, aber dreimal wirst du auch richtig wahrscheinlich so haben, dass du denkst, boah, das war eine gute Gebetszeit. So. Und ist schon der Punkt, du liebst Gott auf jeden Fall dadurch, dass du es jedes Mal machst. So, es ist nicht so, dass die einen weniger wert sind als die anderen Male, aber es ist, ich habe das dann gemacht und ich hatte, dann kam eine Kombination dazu, das Buch Die Kreuz und die Messerhelden, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so interessant, weil der ist ein Pastor und ich fand es eine komische Zeit, aber der hat immer von 11 Uhr bis 2 Uhr nachts, glaube ich, Fernsehen geguckt. Und dann hatte der von Gott verstanden, glaube ich, dass er seinen Fernseher verkaufen sollte. Und hat Gott erstmal auf die Probe gestellt, ein bisschen so wie Gideon. Und hat dann im Endeffekt seinen Fernseher verkauft. Und hat dann, glaube ich, gesagt, was wird wohl passieren, wenn Gott, wenn ich jetzt die drei Stunden durch Gebet ersetze, wenn ich die einfach im Gebet mit Gott verbringe. Und wenn man dann liest, was in seinem Leben geschehen ist, ist es wirklich verrückt. Und dann musste ich auch daran denken. Und ich hatte gemerkt, so in der Zeit, da hatte ich das öfters so, ich zocke zwischendurch gerne und das ist mal mehr, mal weniger. Und in der Zeit war es mehr und ich hatte irgendwie auch Schwierigkeiten, mich hinzusetzen und mehr, also in der Bibel zu lesen. Ich fand es irgendwie schwierig und dann hatte ich mal gemerkt, so zwischen 8 und 10, da habe ich oft gezockt und es war auch immer der Punkt, so ich habe mich danach auch nicht wirklich gut gefühlt. So, ich dachte dann, oh Mann, eigentlich habe ich mir nur Zeit verschwendet. Und dann ist am nächsten Tag das Gleiche passiert. Und dann muss ich auch an diesen Vers denken, in Sprüche, wo steht, dass wir wie ein Hund, der zu seinem Erbrochenen zurückkehrt. So, und das höre ich bei so viel mit Social Media, auch bei Nicht-Christen. So, das ist natürlich dann auch irgendwie so Sucht da drin, aber man verschwendet so viel Zeit, denkt sich, kacke, dann okay, will ich vielleicht Sport machen oder so, oder irgendwie produktiv sein. So, aber es passiert im Endeffekt das Gleiche wieder. Und dann hatte ich da mir überlegt, okay, für 2 Wochen werde ich jetzt von 8 bis 10 einfach diese Zeit durch Gebet ersetzen. Und das hat wirklich, also das kann ich jetzt sagen, das hat mein Jahr komplett verändert. So seitdem ist es ganz anders, so meine Beziehung mit Gott. Ich liebe es, in der Bibel zu lesen. Ich freue mich morgens viel Zeit zu haben. Dann sitze ich da manchmal, ich weiß, ich könnte eigentlich stundenlang sitzen. Also das ist, natürlich, es wird wieder Zeiten geben, wo ich dann nicht so eine Freude dran habe, aber Gott kann einen so segnen, einfach dadurch, dass wir ihm Raum geben. Und ich glaube genau, dass diese Freuden des Lebens, wir sagen oft, ja, ich habe nicht so viel Zeit irgendwie, aber wenn wir dann überlegen, manchmal zum Beispiel mit Fernsehen gucken oder eben am Handy oder so, wie viel Zeit man da verwendet. Und dann, wenn wir das auf die ganzen Jahre beziehen, die wir leben, bei mir sind es jetzt 20, wenn ich jetzt zum Beispiel die letzten 10 Jahre jeden Tag eine Stunde im Schnitt gezockt hätte, weiß nicht, ob das passt, oder darin Zeit verbracht hätte. Ich meine, das wäre ja, okay, jetzt müsst ihr das mal ausrechnen, 365 Stunden. Es wäre auf jeden Fall sehr viel. Und wenn wir dann überlegen, dass wir nicht mal 2 Wochen dafür nehmen wollen, einfach mal zum Beispiel 2 Stunden für Gott beiseite zu nehmen, so und einfach darauf zu verzichten, ist eigentlich verrückt, dieses Verhältnis. Und ich glaube, dass es für auch für Nicht-Christen, ich glaube, da ist eine Möglichkeit, wirklich Gott zu hören. Und ich sage das auch Leuten oft, sei einfach mal, also wenn zum Beispiel in meinem Studium, wenn ich mit denen über Gott rede, nimm dir einfach mal Zeit, still zu sein. So, was kannst du dabei verlieren? Und das ist auch so, ich meine, wenn es wirklich Gott gibt, so, dann ist das ein Riesending für dein Leben auf jeden Fall. So, und wenn du wirklich fest davon überzeugt bist, dann ist das okay, aber du solltest auf jeden Fall, ich meine zum Beispiel, wenn einfach eine Woche lang jeden Tag eine Stunde einmal leise sein, wie, also wenn du es im Verhältnis siehst, das ist so wenig Zeit und es kann dein Leben komplett verändern. Ja, das war jetzt das eigentlich auch schon. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Ich möchte noch kurz was vorlesen, auch aus dem Buch. Da schreibt dann dieser, also ist dann quasi dieser Sekretär und der schreibt an diesen Unterteufel quasi, der den verführen soll. Und dann sagt er, ich hatte mal einen Patienten, einen waschechten Gottesleugner, der einen guten Teil seiner Zeit im Britischen Museum hinter den Büchern zubrachte. Eines Tages, als er wieder in seine Lektüre vertieft war, sah ich plötzlich, wie seine Gedanken sich in eine verhängnisvolle Richtung zu bewegen anfingen. Natürlich war der Feind so vorzustellen, also der Feind ist Gott in diesem Fall, weil es ja aus der anderen Perspektive geschrieben ist. Ehe ich wusste, wie mir geschah, sah ich schon das Werk meiner 20-jährigen Mühe und Arbeit wanken. Hätte ich den Kopf verloren und versucht, die Situation durch allerlei Vernunftargumente zu retten, so wäre ich erledigt gewesen. Aber so dumm war ich nicht. Ich klammerte mich sofort an die Stelle meines Mannes, die ich in meiner Gewalt wusste. Ich brachte ihn auf den Gedanken, dass es eigentlich Zeit wäre, an das Essen zu denken. Wahrscheinlich gab der Feind ihm daraufhin ein, was in ihm jetzt vorginge, sei viel wichtiger als Essen. Du weißt ja, unser Einen kann nie völlig belauschen, was er ihnen sagt. Zumindest schien es mir, es müsste so etwas gewesen sein, denn als ich ihm sagte, ganz gewiss, viel zu wichtig, um es noch am Ende eines Vormittages in Angriff zu nehmen, da hellte sich das Gesicht des Patienten sichtlich auf, bis ich beifügte, es wäre viel besser, nach dem Mittagessen mit erfrischtem Geist auf die Sache zurückzukommen. War er schon halbwegs bei der Tür. Hatte ich ihn erst einmal auf der Straße, so war die Schlacht gewonnen. Ich zeigte ihm einen Zeitungsjungen, der das Mittagsblatt ausrief und so weiter. Und dann kommt die Ablenkung. Und dann, die Erfahrung habe ich zum Beispiel auch oft schon gemacht, wenn ich so eine Zeit hatte mit Gott morgens oder so. Und dann ist es richtig gut und ich denke, ich sollte jetzt beten. Aber ich denke, ich esse eben vorher was und dann bete ich wieder. Und dann geht, also das ist zum Beispiel jetzt nur was Kleines, aber ich glaube, ganz oft, also es gibt ja wirklich eine geistliche Welt, die uns mit allen Möglichkeiten irgendwie davon abhalten will, zu Gott zu kommen. Das sind teilweise einfach so simple Dinge. Ja. Genau. Das war jetzt eigentlich auch schon das, was ich sagen wollte. Genau, so eigentlich die Stille, die Umkehr, die damit drin ist, also das beides zusammenzufügen, auch still vor Gott zu sein und fragen, ob Gott irgendwas dazwischen steht, die Stille zu haben, einfach um Gott zu fragen, ob er sich einem offenbaren kann, ob er das tun würde, einfach still zu sein vor Gott und auch sich einfach mehr darauf zu versuchen zu verstehen, dass Gott Gott ist wirklich. Ja. Und ich dachte, ich spiele ja gerne auch Klavier. Ich wollte gleich einfach einmal ein Lied spielen und ich würde euch, also ich finde es aber schön, wenn ihr einfach die Augen schließt. Es wird wahrscheinlich so 4-5 Minuten dauern, oder? Wenn ich spiele, ja. Aber einfach die ganze Zeit die Augen zulassen und ihr könnt auch einfach über diesen Vers dann nachdenken, so seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Aber probiert einfach wirklich, also vielleicht ist am Anfang auch so, das habe ich auch oft, wenn ihr so die Augen zumacht, dann bin ich immer noch so unruhig, aber das ist, wenn ihr einfach zulässt, so, könnt ihr aufmachen, wenn das Lied zu Ende ist, das werdet ihr hören. Ja, aber ich würde es einfach mal spielen, weil ich mag das sehr gerne und es geht darum auch, also es ist ein englisches Lied, ich singe jetzt nicht dazu, aber ich komme, um an deinen Füßen zu sitzen, von dem lebendigen Wasser oder lebendigen Quelle zu trinken und Gemeinschaft mit dem König zu haben. Das ist ein sehr schönes Lied. Also ich werde es einfach spielen und ihr könnt einfach eure Augen schließen und entweder Gott was fragen oder so, aber einfach stille sein vor Gott. Nicht, also wir sollen auch bitten, dafür gibt es sehr viele Bibelverse, aber jetzt einfach wirklich still sein, fragen, ob Gott euch irgendwas sagen möchte oder einfach über diesen Vers seid stille und erkenne, dass ich Gott bin, nachdenken. Amen.
Also mich hat das erreicht in meinem Herzen.